Am diesjährigen Invokavit-Sonntag ist uns der Predigttext zum Thema Versuchung vorgegeben im Hebräerbrief. Dort schreibt ein unbekannter Verfasser im Kapitel 4 die Verse 14 bis 16. Und wenn Sie genau hinhören, haben Sie auch schon gleich die drei Teile der Predigt, nämlich Vers für Vers vor sich. Da schreibt dieser Mann an eine angefochtene Gemeinde. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und melden Sie es gleich nach Karlsruhe oder so, wir haben Hilfe nötig. Es ist Ihnen vielleicht doch auch ungefähr bewusst, es wird nicht so gerne aus Karlsruhe von der Kirchenleitung dann so zugegeben. Aber die Stimmen mehren sich doch, dass es sogar in der Leitung ankommt, die Zeiten für Landeskirchler, aber die Freikirchler brauchen sich nicht zurücklehnen, es genauso sehen nicht so günstig aus für die Zukunft der Christenheit in Westeuropa, nein, überhaupt. Ich habe jetzt ein halbes Jahr lang in Königsbach den Pfarrer vertreten, der war in Neuseeland, ein halbes Jahr, ja, sagt, Junge, ist nicht viel anders als hier bei uns, es geht abwärts. Und die Situation der Leute, die den Hebräerbrief zugeschrieben bekamen, ist ganz ähnlich. Ich zitiere nur einfach ein paar Dinge aus dem Hebräerbrief, wo man merkt, hier geht's um Krisen. Eine Gemeinde in der Krise und das ist das Thema der Predigt überhaupt. Wenn der Glaube in die Krise kommt, es heißt an einer Stelle im Hebräerbrief, ihr seid harthörig. Ihr wollt gar nicht das Wort Gottes hören. Ihr wollt gar nicht feste Speise. Das ist Ihnen vielleicht als Bibelleser auch schon mal im Ohr gewesen. Oder das ist in Kapitel 5. In Kapitel 10 heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Und verlasst nicht unsere Versammlungen, wie es viele schon machen. Auch Kapitel 10. Oder manche von uns, von euch, haben den Kampf des Leidens erdulden müssen, haben Güter verloren, also materiellen Schaden gelitten, weil sie sich zu Jesus hielten. Kapitel 12 heißt, stärkt die müden Hände. Und die wankenden Knie, eine Gemeinde in der Krise. Und vielleicht geht es Ihnen manchmal auch so, zumindest ich mache mir schon Gedanken, was machen wir? Nicht nur in den Landeskirchen, sondern in den Freikirchen und wo geht's hin? Was ist, wenn der Glaube in die Krise kommt? Zugeben sollte man das immerhin. Aber der Hebräerbrief mit diesen drei Versen, die ich Ihnen verlesen habe, stellt uns was ganz Positives vor Augen. Wie geht das mit dem Glauben in der Krise? Wie kann ich bestehen in den Versuchungen, die eben nicht darin bestehen? Das ist ja alles ganz nett mit der Schokolade und so, aber das singe ich lieber. Schade, schade, Schokolade. Also das ist dann easy. Aber die Gottesdienstbesucher werden weniger, die Mitgliederzahlen weniger, Was tröstet mich, was hilft mir? Wenn ich selber auch manchmal denke, Junge, hast du nicht aufs völlig falsche Pferd gesetzt? Ich bin jetzt so langsam ein alter Knacker, da kann man das irgendwie so noch ertragen. Aber ihr Konfirmanden, was wird aus mir? Und hat das noch Zweck mit der Kirche und mit dem Glauben? Bin ich nicht, kann man auch als junger Mensch sein, eine aussterbende Rasse, dass ich irgendwas noch mit dem Glauben zu tun haben will, aber neben mir, die gehen alle ganz andere Wege. Ich gebe Ihnen drei Tipps, die uns der Bibelvers mitgibt und oder der Bibeltext mitgibt und die mir selber einen großen Trost geben. Nämlich erstens, im ersten Vers von Kapitel 4, Vers 14 also, sagt dieser Schreiber, weil wir denn einen großen Priester haben, Jesus, der die Himmel, das heißt also die ganze unsichtbare Welt, durchschritten hat, aber ist bei uns angekommen. Lasst uns festhalten. Das ist ganz einfach, wie man in der Krise klarkommt. Das ist genauso wie einer, der sich als Ertrinkender im Rettungsring oder an einem Balken oder sonst wie festhält. Einfach nur durchhalten. Nur festhalten, nichts anderes. Das Jesus-Bekenntnis festhalten. Und dann genau sehe ich, sind die vollen Krisen in unseren Kirchen angesagt. Man soll sich wundern, es ist jetzt gerade, jetzt muss ich Kopf rechnen, also knapp 20 Jahre her, 1934 im Mai in Wuppertal in Barmen, haben bekennende Christen gegen den großen Strom der Nazi-Fans und die auch in der Kirche total am Drücker dann waren, das Barmer Bekenntnis gesprochen. Und da haben sie formuliert, das finden Sie hinten im Gesangbuch. Wenn Sie Lust haben, schlagen Sie gerade noch, wenn es langweilig wird bei der Predigt, schlagen Sie auf, können Sie sich gut merken, 888. Da steht, Jesus Christus, jo, die Konfirmanden sauer, jawohl. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift, erste Barmer These, bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und jetzt kommt's. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigungen, was sonntags gepredigt wird. Ich weiß, in Bremen hat der Pfarrer oder ein Pfarrer über Führerworte zu der Zeit gepredigt. Die falsche Lehre, die Kirche andere Quellen ihres Predigens, Verkündigens haben, außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse, Mächte, nämlich den großen Führer, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Das ist ganz, ganz einfach in der Krise. Jesus festhalten, und zwar Jesus, der die Himmel durchschritten hat. Es ist einer Chef. Und die sitzen nicht in Karlsruhe, auch nicht in Öschelbronn oder sonst, sondern erst recht nicht in meinem geliebten rot-grünen Deutschlandfunk, der mir ständig vor Augen führt, wie doch der eigene Mensch selbstbestimmt im Letzten alles zu entscheiden hat. Manchmal, je abartiger, desto besser kommt man im Rundfunk vor, bei denen jedenfalls. Nein! Wir verwerfen die falsche Lehre, als hätte man irgendwas anderes in der Kirche zu hören und zu sagen, als Trost im Leben und im Sterben zu haben, als diesen Jesus, der die Himmel durchschritten hat und der Herr der Welt ist. Was sage ich denn am Grab? Was sage ich in meinen Krisen? Da kann ich doch nicht sagen, kommt ja jetzt immer mehr in unseren Gemeinden, Gott hat mir für dich gesagt. Und das sagen Sie mal jemand, dem Sie vorher prophezeit haben, es wird alles gut gehen. Und dann geht's nicht gut. Was sage ich denn, wenn alle links und rechts neben mir mich für, auch in der Kirche gerade für blöd erklären, dass ich noch an diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus glaube und davon predige? Was sage ich denn, wenn ich sehe, wie alle abfahren auf alles Mögliche, was es hier in diesem schönen Leben alles einzusacken gilt? Es gibt viel zu tun, sacken wir es ein, so ähnlich im Esso-Spruch von ein paar Jahren. Und alle laufen mit und ich bin der Gekniffene. Nein, bin ich nicht. Dann hilft mir nur das eine, wenn ich mich frage, hast du aufs falsche Pferd gesetzt, Böcking? Dann sage ich mir, und warum ist denn die Jesusgeschichte? Was soll das denn? Ist Jesus nur das große Vorbild? Ist Jesus nur der edle Mensch? Ist er der Selbstverwirklicher, der in der Mitte des Seins, seines Lebens, was weiß ich, die Tiefe des Lebens entdeckt oder sonst was? Was auch in unseren Kirchen gepredigt wird. Ist schön, da ist Gott. Das hilft mir nicht, wenn ich wie die Hebräer-Leute materiell geschädigt werde und Verluste einstecken muss. Das hilft mir nicht, wenn meine Frau mit Krebs im Bett liegt und es ist nicht mehr viel hin. Das hilft mir nicht, wenn alle abhauen und sagen, du bist ein Spinner. Das hilft mir nicht, wenn ich merke, die leben alle ganz anders als ich und du bist noch so der Letzte. Da hilft mir nur eins, er hat die Himmel durchschritten. Die Jesusgeschichte trägt. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Wir werfen die falsche Lehre, als müssten wir alles Mögliche irgendwo in der Kirche hören und überall noch mitlaufen und alles mit dabei haben. Und auch die wunderbaren Lobpreislieder und so, ich sage Ihnen gleich noch etwas dazu, das ist zu wenig, wenn es nicht das Lobpreis, das soll es ja sein, des lebendigen Gottes ist, der aber durch die Tiefen geht. Wir glauben an einen Gott, der am Kreuz verreckt ist, so ist es. In den Augen, was sagt der Apostel Paulus, eine Torheit, den Griechen ein Quatsch und den Juden ein Wutanfall. Dem Gott glauben wir. Denn der trägt alleine in den Krisen. Warum? Das ist immer dann, was mich tröstet und mir hilft. Warum ist denn diese ganze Jesusgeschichte? Was soll das denn? Ich könnte doch auch mit Mahatma Gandhi oder so irgendwo im Trupp laufen. Und ich könnte doch auch irgendwelche anderen großen, Herrn Kant oder vor allem Herr Goethe empfiehlt sich. Das ist doch großartige Literatur, stimmt auch. Große Weisheit. Nur im Himmel, in die Welt Gottes kommen sie damit nicht. Und in ihren persönlichen Zerbrüchen kommen sie damit auch nicht klar. Aber genau das sind die Versuchungen, die heute in der Kirche anstehen. Mach's schön. Mach's easy. Wie Nescafé. Pulver rein, Wasser drauf, umrühren, fertig. Aber mit Jesus kann man keinen Staat machen. Und doch ist er genau für die, die keinen Staat mehr machen können. Wenn sie am Ende sind, und wenn ihr Herz zittert und wenn sie sehen, was alles kaputt geht von ihren Träumen, dann hilft genau dies. Wir glauben dem, der in der Heiligen Schrift mit Wort und Tat für uns bezeugt ist. Dabei bleiben wir. Jesus, der die Himmel durchschritten hat, das ist unser Chef, das ist der hohe Priester, das ist der, auf den man sich verlassen kann. Und dann ziehe ich mir ganz einfach die Jesusgeschichten rein. Und das tröstet mich. Und das hilft mir. Immer die Frage, Jesus, warum hast du das gemacht? Und dann kommt ganz einfach die Antwort aus diesen Texten, aus diesen Jesus-Geschichten. Da kommt's raus. Ja, das ist für dich. Für dich habe ich die Himmel durchschritten. Für dich habe ich mich geopfert. Für dich bin ich aus den Toten auferstanden, mit einem neuen Leib zurückgekommen. Es ist ganz einfach, halt am Jesus-Bekenntnis fest. Wenn Sie in den Krisen bestehen wollen, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie brauchen Jesus-Geschichten. Sonst gehen sie baden. Und warum geht unsere Kirche an vielen Stellen den Berg runter? Weil sie sich der Jesusgeschichten im Letzten schämt. Weil es darum geht, edle Menschen zusammenzuführen, aber nicht verlorene Sünder. Dabei haben noch vor 75 Jahren die in Barmen gesagt, wir verwerfen die falsche Lehre. Als müssten wir irgendwas anderes hören als allein Jesus Christus. Wir verwerfen auch die falsche Lehre, als würde durch irgendwelche Träume oder was weiß ich alles Gott zu uns sprechen. Entscheidend spricht der Hebräerbrief am Anfang, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise zu uns geredet hat durch die Väter, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist der Lackmustest. Wenn Sie gucken wollen, ob richtig gepredigt wird in der Kirche, dann ist ganz einfach. Machen Sie den Jesus-Test. Entspricht das dem Bild von Jesus, was das Neue Testament uns gibt? Und dann können Sie getrost sich auf Träume und Prophetien und so weiter einlassen, soll mir nur recht sein. Aber es muss Jesus-mäßig sein. Und dann brauchen Sie das vielleicht auch gar nicht mehr, sondern haben Sie ganz einfach, hier ist klar und eindeutig, ich mache jetzt endlich mit dem ersten Teil Schluss, hier haben Sie die Orientierung. ballten sie fest in den Krisen am Jesusbekenntnis. Und dann noch nebenbei bemerkt, dann können sie feststellen, es gibt tatsächlich eine Gemeinde von Mühseligen und Beladenen und von Glücklichen und von Leuten, die auch das Leben genießen können. Aber die kommen zusammen. Bei Jesus ist der eine Halt. Und darauf kommt es an, und das kann ich Ihnen nur heiß empfehlen. Wie komme ich in meinen Versuchungen und in Krisen meines Lebens klar? Ich halte fest an diesem Jesus, für mich gekreuzigt, auferstanden, der wiederkommt, der wahre Mensch, der wahre Gott. Die einfachen Jesus-Geschichten sind es. Das haben Sie schon im Kindergarten gelernt oder ich weiß nicht wo. Im Rallye-Unterricht wird es ja schon nicht mehr zum Besten gegeben. Auch da schämt man sich teilweise, außer dem Sozialreformer Jesus. Aber nochmal, was mich tröstet, ist einfach diese wunderbaren Worte und Taten vom Chef der Welt. Jetzt mache ich schneller den zweiten Teil. Was tröstet mich, was hilft mir in meinen Krisen? Der Hebräerbriefschreiber sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns mitleiden könnte, mit unseren Schwachheiten, der all genau das durchmacht, was Sie und ich auch so jeden Tag, und es geht ja noch ziemlich einfach bei uns zu. Also der Gegenwind gegen die Christen nimmt zu, die wahren Christen, der nimmt zu, machen wir uns gar nichts vor. Und wir leben in einem multireligiösen Land. Aber was mich tröstet ist, das gehört zum Geschäft, das hat der Chef selber mitgemacht. Man muss nicht meinen, ich folge Jesus nach und dann ist alles happy-clappy. Das ist Unsinn. Sondern wer mit Jesus geht, der geht durch Krisen. Aber ich habe Ihnen gesagt, an diesen Jesus halten wir fest. Und dann habe ich, wenn ich das Jesusbild des Neuen Testaments richtig sehe, einen Gott, der mir ganz nah ist. Der genau das, was Sie und ich jeden Tag kennen und mitmachen, auch kennt. Wir haben einen Mitleidenden, so heißt das hier, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit. Und denken Sie dran, es sind Leute in Krisen, es sind welche, die kurz davor sind, den Glauben wegzuwerfen, das Vertrauen wegzuwerfen, dass Gott wirklich da ist. Was hilft? Es ist wirklich so. Es hilft mir, Jesus kennt mich. Der weiß genau, wie das auch mit meinem Herzen ist. Manchmal bin ich ein Oberangeber oder habe die Klappe ganz vorne und manchmal bin ich der einfach nur noch schwarz sieht. Sie können sagen, du bist ein Gefühlsbolzen, ist in Ordnung. Aber was mich hält, ist genau dies, der versteht mich. Und das ist doch schön. Ich merke auch, wie viele sich dann genau daran auch festmachen. Mit diesen Glaubensliedern oder das sind teilweise schmalzige Erweckungslieder, aber ist mir da spielt Gefühl eine Rolle. Es geht nicht nur um einfach nackte Tatsachen, die habe ich Ihnen eben versucht im ersten Teil zu sagen. Aber diese Tatsachen bringen zu mir und Ihnen rüber, hier versteht mich einer. Ich weiß, nochmal, sagen Sie es getrost in Karlsruhe. Der Allah Muhammeds, glauben Sie, dass der mit Ihnen leidet? Da steht 0,0 von im Koran, nix. Der ist weit, weit, weit weg. Und wenn Sie Glück haben und alles geleistet haben, dann dürfen Sie ins Paradies kommen. Und das sieht aus wie ein Wohlstands... Na, ist egal. Aber was ich Ihnen sagen wollte, der Einzige, der wirklich hier über diese Erde mit Blut und Tränen und mit Feiern, denken Sie an Hochzeit zu Kana und Happy Clappy gegangen ist, ist unser Gott. Denken Sie doch mal dran, wie Jesus Gefühle hat. Waren auch ein paar Frauen um den rum. Ob man deshalb so blöde Filme um Jesus mit seinen Frauengeschichten machen muss, ist natürlich eine dicke Frage. Aber der versteht mich. Und der versteht Sie. Der weiß das. Der Allah Muhammeds versteht Sie nicht. Und der Buddha sagt Ihnen, du musst deine Gefühle abtöten. Aber Jesus sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wie das ist und was du kämpfen musst. Und das tut mir gut. Und das hilft mir in der Krise. Hier ist ein Gott, der mir nahe ist und nicht fern. Hier ist ein Gott, der Gefühle hat. Und hier ist ein Gott, der mitgeht. Und von mir aus, das ist doch, ja, dann sehe ich das dann wieder. Natürlich denke ich auch manchmal, jo, da wärst du vielleicht besser aufgehoben. Im Stadion. You never walk alone. Du bist nicht allein. Und dann gehen die mit ihren Feuerzeugen oder mit den Kerzen oder so, oder gehen sie auf ein Konzert von einem Rockstar. Dann denken sie alle, hier ist die Anbetungsgemeinde. Und hier ist schön Gefühl. Und das ist auch begeisternd. Aber es ist noch viel begeisternder, wie Jesus sich in uns hineinfühlt und das weiß, was wir zu kämpfen haben. Und das überzeugt mich. Ich glaube an einen Gott, der so weit zu uns kommt, bis in unser Herz hinein. Und wenn Sie das wissen, dann sage ich mal nur, das gebe ich nicht mehr weg. Diese Erfahrung, als ich gläubig wurde und wusste, komme, was da wolle. Meine Mathe 5, die kriege ich dieses Jahr nicht mehr ausgebügelt. Aber ich bin kein Idiot. Der Chef der Welt ist in meinem Herzen. Und es ist jetzt gut. Und ich werde in den Himmel kommen. Und ich bin kein Loser, auch wenn ich in Mathe der Letzte bin. Aber ich bin angekommen beim Chef der Welt. Und das gibt ein unwahrscheinlich tolles Gefühl, sage ich Ihnen nur. Es ist schön, bei Jesus zu sein. Und an diese Momente denke ich, wenn die Krisen kommen und ich denke, du bist doch blöd, dass du auf diesen Jesus setzt. Nein, ich habe diese Grunderfahrung des Glaubens und dabei bleibe ich. Mein Gott fühlt mit mir. Und wo ich in den Krisen scheitere, jetzt kommt der dritte Teil noch, da scheitert er genau nicht. Da hat er durchgehalten. Und darauf verlasse ich mich. Und das tut gut. Mit einem Gott zu tun zu haben, der zu packen ist, der Gefühle hat, der mich versteht, aber der in seinen Krisen nicht gescheitert ist wie ich. Denn das ist der dritte Teil. Also was hält mich? Die Jesus-Basis, die Jesus-Tatsachen. Es hält mich dieser ganz nahe Gott, der als Heiliger Geist im Herzen erfahren wird. Und es hält mich drittens in den Krisen, das ist den Hebräern auch geschrieben damals. Es ist ganz einfach die Jesus-Gnade. Hier steht, dieser hohe Priester, der fordert mich auf, hinzuzutreten. Mit Zuversicht, wir haben das eben doch gesungen. Ich komme zum Thron der Gnade und ich schäme mich nicht. Ja, heute schämt sich ja sowieso keiner mehr nach außen. Aber es schämt sich jeder. Es schämt sich jeder, schwach zu sein. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir schämen uns in der Kirche, ein Laden von Sündern zu sein. Früher haben wir auch den Anspruch gehabt, aber heute wieder, wenn ich eben, wie gesagt, meinen Rundfunksender dann höre, sind alles nur Gutmenschen, sind alles ganz tolle Kerle und sind alles Helden, wenn auch so ein bisschen in Kleinformat. Aber hier steht, was hält mich im Glauben in den Krisen? Mich hält, komm zum Thron der Gnade, dass du Barmherzigkeit empfängst, wenn du es nötig hast. Das habe ich jeden Tag nötig. Weil ich genau weiß, das und das ging heute mal wieder daneben. Jetzt kommt noch dieser Schlenker zum Lobpreis oder so. Also unsere Gebetsversammlungen sind ja super. Finde ich unbedingt wichtig. Endlich wird ein bisschen mehr mal gebetet. Aber haben Sie schon mal gehört, dass Sie eine Bußgebetsversammlung gemacht haben? Am Lobpreis ist so vieles oberflächlich. Weil es immer nur schön ist. Aber es ist nicht schön, sich den eigenen Sünden, den eigenen Scheitern, dem eigenen Verbrechen stellen zu müssen. Es ist nicht schön, um Gnade bei Gott zu winseln. Und genau das ist die große Krise. Sie kommen in den Glauben nur durch, wenn sie ihren Sünden ins Gesicht sehen können. Und erst recht den Sünden der anderen, das wissen Sie doch auch alle. Und meinen Sie bloß nicht, da kann ich Ihnen jetzt sagen, so als etwas älterer Typ in der Kirche, ja, im Letzten weiß ich, hier ist es besser. Aber ich bin Mitglied im Fußballverein, ich sage nicht in welchen, im Roten Kreuz, im Schützenverein und so weiter und so weiter. Sind alles, einige sind feine Kumpel. Jetzt gehe ich gleich, die Skier liegen schon im Auto, geht sofort los. Und am Kronplatz ist heute Willy Mollock und sagt, Junge, das ist der Schützenpräsident, jetzt wird's Zeit, wir müssen mal gucken, wie die schwarze Piste steht. Alles gut, aber wie gehen wir mit unseren Sünden um? Und der Hebräerbriefschreiber hat genau das erkannt. Wir sind zu stolz. Das ist das Grundproblem der Versuchung. Jesus hat sich gedemütigt. Er hat sich nicht von den Tempelzinnen runtergeschmissen. Er hat keine Show gemacht, was ihm der Teufel alles angeboten hat. Er ist einfach diesen Weg der Niedrigkeit gegangen. Und der heißt, jedenfalls für mich, als Mensch, der ohne Gott lebt und auf die Welt kam und an vielen Stellen genau angefochten ist, heißt für mich, du musst auf die Gnade setzen und sonst gar nichts. Und was wir Christen an vielen Stellen machen und gemacht haben, erst recht ist, wir sind die Besseren. Und ihr im Schützenverein oder im Fußballverein oder ihr anderen, die ihr den weltlichen Sachen nachläuft und dies, lauft und dies und das und jenes. Naja, gut, aber das kam immer so. Ihr wollt ja immer die Besseren sein. Und was ich gelernt habe im Laufe der Zeit in der Kirche ist, ich will in diesem Laden bleiben, weil es da welche gibt, die ihre Sünden zugeben. Früher haben wir gelernt, trau keinem über 30. Ich sage Ihnen nur, trau keinem, der alles gut macht. Trau keinem Helden. Das sind alles gefährliche Leute. Aber denen kannst du trauen, die sich wagen zu sagen, es tut mir leid. Und denen kannst du trauen, die Gebetsversammlungen machen, wo die Sünden bekannt werden. Und die um Gnade bei Gott bitten, von mir aus nicht winseln. Aber die wissen, ich bin ein gefährdeter Mensch. Und das Einzige, was mich hält, ist, dass Jesus für mich die Hand ins Feuer legt. Und das ist diese Grunderfahrung des Glaubens, die ich Ihnen heiß empfehlen möchte. Es tut gut. Es tut gut, in einer Gemeinde zu sein, wo man die Sünden wahrnimmt und einander vergibt und vor Gott zugibt und damit sich in die Augen gucken kann. Da kann man aufrecht gehen. Trau keiner Gemeinde, wo alles nur toll ist. Das ist garantiert nicht toll. Aber da kann man zu Hause sein, wo verlorene Leute ankommen. Und deshalb, Gottes Segen für die Krisen, die demnächst kommen oder sie heute haben. Sie haben es hoffentlich kapiert. Es gibt nur eines, was mich in der Krise trägt, ist Jesus, der für mich und für Sie vom Himmel gekommen ist und dem alle Welt gehört. Die Jesus-Geschichten machen stark. Und dann gilt das andere, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, der uns bis ins Letzte versteht. Und dann gilt, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere geht in Stücke, ist nur eine schwache Krücke, Gnade muss es sein. Und das tut gut. Amen.